Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute wieder mit eurem Lieblingsschwaben, das bin ich, Benedikt Aaron Deutsch. Und ich habe den lieben Florian aka Finance Made Simple bei mir. Habe ich es richtig gesagt?
Du hast es komplett richtig gesagt und ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke, dass ich heute hier sein darf.
Mega cool. Flo, ich folge dir ja auf Facebook. Ich weiß gar nicht, ist die Hauptplattform bei dir Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok?
Kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was du mit Hauptplattform meinst. Die größten Follower haben wir auf TikTok. Am meisten Content, auch mit Storytelling und Co. kommt aber auf Instagram.
Ja. Cool. Ich glaube, damit haben wir schon einen ganz guten Einstieg geschafft, was dich auszeichnet, was dich besonders macht. Der liebe Flo ist irgendwas zwischen Versicherungsmakler, Marketinggenie und ich meine das völlig positiv, Finfluencer.
Ja, so nennt man das, glaube ich, heute, wenn man eine große Reichweite im Finanzsektor hat.
Wie würdest du dich vorstellen, wenn du jetzt quasi auf einer Party bist? Was würdest du sagen, wer bist du?
Ja, ich da sage tatsächlich mittlerweile einfach der Gründer von Finance Made Simple. Und wenn dann meistens die Gegenfragen kommen, was wir machen, erläutere ich das natürlich. Also ist ja gar nicht so kompliziert, das zu erklären. Und ja, also tatsächlich passt das eigentlich schon so die Richtung. Also ich sage jetzt weniger Finfluencer, weil das Problem mit Influencern und auch Finfluencern wird halt auch assoziiert. Die reden viel und haben keine Ahnung. Und naja, ich komme jetzt, also ich meine, wir sind über 12,5 Jahren in der Branche, fast 13 und dementsprechend würde ich mich da vielleicht nicht in die Ecke mitstellen und dementsprechend ist es immer schwierig, wenn man dann schnell mit irgendwas assoziiert wird, was gar nicht so richtig ist. Und Influencer machen ja auch klassische Werbekooperationen, was ich ja nicht mache.
Okay, das heißt, du würdest quasi sagen, du redest zwar viel, hast aber Ahnung.
Ja, würde ich schon sagen. Also es gibt sicherlich immer auch gerade in Fachgebieten, gerade im Versicherungsbereich, in jedem Bereich immer irgendjemanden, der sich besser auskennt. So, genau. Aber nachher geht es ja auch darum, dass man sich auf die Sachen konzentriert, auf seine Stärken und nicht einfach immer auf alles.
Das hast du sehr schön gesagt. Die treuen Zuhörer wissen es, dass es bei mir immer mit 5 schnellen Fragen so richtig losgeht. Bedeutet, ich stelle dir jetzt 5 schnelle Fragen. Wenn ich das Gefühl habe, dass es dir unangenehm ist oder du nicht weiter weißt, werde ich weiter tiefer bohren.
Okay.
Das ist so mein Dad-Joke, den ich quasi in jeder Podcast-Sendung quasi von mir geben muss, weil ich es immer sau lustig finde. Und da merke ich inzwischen, dass ich echt alt werde, dass ich sowas konstant immer wiederholen muss.
Alles gut.
Nummer uno, relativ easy. Kicker oder Billard?
Ich weiß nicht mehr, was Kicker ist, deswegen würde ich Billard nehmen.
Kicker ist was, wenn du quasi...
Kicker, ich habe Kicker verstanden. Nee, okay, Kicker. Aber dann bleibe ich trotzdem bei Billard.
Ich auch. Also ich bin im Billard schon brutal schlecht, aber im Kicker noch viel, viel, viel schlechter.
Ich mag das nicht, wenn man bei diesem Spiel anfängt zu schwitzen und bei Billard ist das deutlich entspannter.
Ist fair. Wir haben bei uns in Tübingen gibt's so eine Studentenkneipe, wo wirklich, glaube ich, schon x Weltmeister geschmiedet worden sind im Kickern. Und wenn ich den Leuten dazu gucke, es ist eine andere Sportart, wie das, was ich an diesem Teil machen würde.
Ja. Also wie gesagt, ich finde das entspannter, eine Runde Billard zu spielen. Meistens macht man das ja, wenn man das jetzt nicht auf Wettkämpfen macht, mal abends eine Runde und sowas. Und dann ganz entspannt eine ruhige Kugel schieben, anstatt da verkrampft am Kickertisch zu stehen und anfangen zu schwitzen.
Absolut, man kann mal geschwind zu seinem Stehtisch laufen, Bier, Wein oder Kaffee trinken und dann wieder, bin ich bei dir. Billard ist für mich ja auch klare Wahl. Okay, jetzt kommt eine völlig wilde Frage. Sollte man einem alten Opa in der Bahn einen Platz anbieten oder wegen eines kleinen Fauxpas in Klammern Zweiter Weltkrieg sitzen bleiben?
Okay, das ist wild. Ich würde ihm auf jeden Fall den Platz geben.
Ich auch und ich glaube, das ist auch ein Thema, das man gar nicht mehr näher eingehen muss, sondern das kann man, glaube ich, genauso stehen lassen.
Lassen wir so stehen, ja. Lassen wir so stehen.
Bist du ein Fingerknacker?
Tatsächlich ja. Also nicht so übertrieben laut. Ich habe einen meiner besten Freunde, der Chiropraktiker. Deswegen weiß ich, dass das nichts bringt, aber auch ungefährlich ist. Also nicht gesundheitlich, was man immer sagt, aber wenn man so sitzt und mal eben.
Für mich ist das völlige Hass. Also ich gehe auch regelmäßig zu meiner amerikanischen Chiropraktikerin. Das ist ja immer ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen Chiropraktik und amerikanischer Chiropraktik. Bin da riesen Fan von, aber ich ekel mich fürchterlich vor diesem Geräusch. Also für mich ist, was du gerade gemacht hast, ganz schrecklich, Flo.
Echt? Okay, ja, ich werde es sein lassen. Ich wusste auch nicht, dass man es so laut hört.
Das war gut. Was würdest du studieren?
nachdem ich ein Studium gemacht habe, heute gar nichts mehr. Aber wahrscheinlich, also wenn man müsste, wahrscheinlich irgendwas im Bereich Business Management oder sowas. Also auch, wobei eigentlich kann man besser im Business arbeiten, also sein eigenes Business aufbauen als studieren, wenn man mehr lernt.
Ich hatte diese Diskussion letztens auch. Ich glaube, sowohl Abitur, also wir brauchen, glaube ich, über eins nicht reden. Das deutsche Schulsystem sollte dringend überarbeitet werden.
Ja, hundertprozentig.
Ich glaube aber trotzdem, ich habe in der Schule und auch zu Teilen im Studium gelernt, wie ich Wissen aneignen kann und wie ich es dann umsetzen kann. Mhm. Und ich glaube, daher gibt es schon eine Daseinsberechtigung sowohl für 12 Jahre Schule als auch für ein Studium. Auch wenn ich natürlich völlig mitgehe, dass du im Business, wenn du weißt, wie du Wissen anwenden, umsetzen und transferieren kannst, natürlich deutlich mehr lernst, wie wenn du nochmal 2 Jahre länger studierst.
Ja, hundertprozentig. Also ich glaube, nachher ergänzt sich das auch beides so ein bisschen. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen damals studiert und ich habe jetzt gerade dadurch, dass wir verschiedene Firmen letztendlich gerade gründen oder ich gerade gegründet habe, auch viele Sachen, die ich unbewusst dann doch auf einmal anwende, die ich, glaube ich, im Studium gelernt habe. Und deswegen, glaube ich, hat beides eine Daseinsberechtigung und ist auch völlig fein, wenn einer studieren geht und dann seinen Job macht. Aber ich würde es heute nicht nochmal machen.
Okay, das heißt, du wärst heute das Kind, das aus dem Kinderzimmer mit 14 via KI und Social Media quasi skaliert.
Ja, skalieren finde ich immer so ein böses Wort. Ne? Du hast es ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, nach Dubai skalieren. Ich habe eigentlich nicht vor, irgendwie ins Ausland nach Dubai zu gehen oder sowas. Und also ich glaube, man hat halt einfach viel, man hat halt krasse Möglichkeiten. Also ich glaube, es ist schon ein anderes Game, wenn man heute so 16, 17 ist und weiß, okay, ich mache gerade Kurzvideos bei Facebook als Beispiel. Facebook zahlt am besten. Also ich habe am besten Monat $4,000 für die Aufrufe bekommen. Mhm. Und wenn man jetzt weiß, okay, dass man nur 5, 6, 7, 800.000 Dollar damit macht im Monat und man ist Schüler, 17 Jahre alt, das ist halt krass. Also
das die heißt, sind heftig, ja. Facebook bezahlt quasi wie TikTok Geld dafür, wenn so und so lange deine Videos angeguckt werden und aufgerufen werden.
Genau, richtig. Übrigens schon viel länger als TikTok das tatsächlich macht. Ich war selber mal überrascht. Ich habe irgendwann so einen Brief aus Amerika von Facebook aus Kalifornien bekommen, Palo Alto, wo dann irgendwas drauf stand mit irgendwelchen Einnahmen und ich müsste was angeben und steuern. Du brauchst irgendwie so ein W1-Formular oder so. Und ja, war halt überrascht und am Anfang wusste das halt keiner, weil alle sagen, Facebook ist tot. Ist jetzt ein bisschen anders, aber tatsächlich zahlen die genau wie TikTok, ja.
Krass, okay. Wahnsinn. Wobei könntest du jemand ewig zugucken?
Boah, das ist eine sehr schwere Frage. Wahrscheinlich, wenn er mir irgendwas erzählt über Unternehmertum und Business und Co. Ich erwische mich dabei immer bei YouTube, dass ich mir da viele Videos so anschaue. Und wenn das wirklich nachhaltige Sachen sind, die mich interessieren, glaube ich, könnte ich ihm da Ewigkeiten mal zugucken und immer wieder was Neues lernen.
Ich glaube, ich darf ja als Fragensteller die Fragen umbauen, du als Antworter nicht. Ich glaube, zugucken wäre mir irgendwann zu langweilig, aber zuhören gibt es ganz viele Sachen, die noch viel, viel länger gehen würden als zuschauen.
Ja. Ja, also nachher ist es ja das Gleiche. Also, ich war jetzt so ein bisschen, also, ich mein, du hast eben gesagt, schnelle Fragen, ein bisschen weirde Fragen, dann baust du weiter nach. Also, wenn man sich halt, ich habe früher gerne Fußball geguckt. Mhm. Mittlerweile mache ich das irgendwie nicht mehr so viel. So klar, wenn Deutschland spielt oder sowas, aber ich bräuchte jetzt auch nicht so, ich bin jetzt nicht so ein WM-Gucker, der sich jedes Spiel anguckt, wo ich mir so denke, boah, weiß ich nicht, Paraguay gegen Portugal.
Muss nicht, ja, okay. Gut, da kommt bei mir tatsächlich eine Sache, gerade ist bei mir Highlight Tour de France. Ich könnte wirklich stundenlang zugucken, wo 99% sagen würden, ist stinklangweilig oder die sind doch gedopt. Und ich denke mir immer, und wenn sie bis zum Arsch voll sind mit irgendwelchen Dopingmitteln, die sitzen da trotzdem jeden Tag x Stunden auf dem Fahrrad und mir tut mein Hintern schon nach 1,5 Stunden E-Bike fahren wäre mit der Hälfte der Geschwindigkeit. Also ich finde es völlig egal und es ist mir auch egal, dennoch brutal beeindruckend, was da der menschliche Körper im leichten Zustande ist und wie auch diese Taktik auf so einem Fahrrad funktioniert.
Ja, voll. Also ich habe mir nach meinem E-Bike ein Gravelbike gekauft und damit fahre ich sporadisch auch mal durch die Gegend und dann weißt du, wenn man einmal so einen Berg mit so einem Fahrrad öfter mal hochgefahren ist, wie viel Respekt man davor haben kann, was die da bei der Tour de France abreißen, ja.
Brutal. Letzte Frage, kannst du dir einhändig die Nase putzen?
Nee.
Ich überlege gerade, ob ich es kann oder nicht. Ich weiß aber nicht, wie man zweihändig... Doch, ich brauche 2 Hände dafür, ja.
Ja, also das ist, glaube ich, eine Gewohnheitssache, genauso wie man sich die Schuhe zumacht, aber ich glaube, ich könnte es nicht. Ich will es aber auch nicht ausprobieren, weiß ich nicht. Nachher geht was daneben, das wäre doof.
Ja, das ist absolut. Okay, Flo, du hattest jetzt echt Glück, die Fragen waren okay. Und wir haben trotz allem schon einen guten Drive bekommen. Jetzt habe ich dich vorher gefragt, wie du dich vorstellen würdest. Ich folge dir ja schon ein bisschen, das heißt, ich weiß, was du tust und ich weiß, was du vorhast. Und eine der Sachen, die mich beeindruckt hat und in deinem Profil, ich glaube, ich habe es auf Facebook gesehen oder in der E-Mail-Signatur sogar auch steht, wir möchten bis 2030 eine Million Menschen zu besseren Finanzen helfen. Wie darf ich mir das vorstellen und wie willst du das hinbekommen?
Grundsätzlich ist das natürlich so eine, also ich sag mal, das ist so ein Mantra, was ich vor 3,5 Jahren mit reingebracht habe, als ich die Kanäle gestartet habe, also im Februar 2022. Davor schon Social Media gemacht, aber ich habe irgendwann auch gelernt nachher, dass wenn du eine große Story aufbauen möchtest oder auch große Kanäle aufbauen möchtest, dann müssen die Leute, die dir daran mitwirken, egal ob jetzt als Mitarbeiter, ob als Team, Sparring Partner oder halt auch als Kunden, die müssen in diese Vision mit reinpassen. Weil nachher ist es halt so, wenn deine Vision zu klein ist und derjenige, der dich von dir beispielsweise beraten wird oder so, eine größere Vision hat, dann glaubt der da nicht dran. So, und nachher ist das natürlich mit besseren Finanzen. Wann hat man bessere Finanzen? Du hast jetzt eine Kleinigkeit gelernt, wie du Geld sparst. Du hast was gelernt, wie du mehr Geld verdienst, wie du besser investierst, was auch immer. Dann hast du das Ziel eigentlich ja schon erreicht. Ne? Also das ist sehr, sehr unkonkret extra formuliert, damit aber auch jeder weiß, okay, hey, das ist ein großes Ding, daran kann ich teilhaben und ich werde Teil davon und bin ein Teil nachher auch von Finance mit Simple, weil ich vielleicht irgendwas in meinen Finanzen einfach logischerweise umgestellt habe.
Das heißt, es ist tatsächlich irgendwo dieser Community-Gedanke.
Voll, es ist ein Community-Gedanke, dass man einfach sagt, hey, ich bin ein Teil von dieser Marke, ich gehöre dazu, ich bringe mich mit ein oder also jetzt als Mitarbeiter logischerweise auch oder halt einfach als ja, Konsument. Ne? Und wie möchte man es erreichen? Klar, durch Social Media, also die Video-Views. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schon 1 Million Menschen geholfen haben, aber ich würde sagen, dass wir natürlich schon sehr, sehr viele Menschen geholfen und auch erreicht haben, auch die Feedbacks, die ich ja bekomme. Und klar kann man jetzt sagen, man möchte 1 Million Kunden gewinnen, jetzt als Beispiel, wenn man eine Dienstleistung anbietet, wobei das natürlich in weniger als 5 Jahren jetzt nur noch eine Mammutaufgabe, glaube ich, wäre. Und dementsprechend glaube ich, dass aber sobald einer irgendwas schon umgesetzt hat und weiß, hey, dadurch habe ich meine Kohle gespart, hat ein Video für mich schon den Sinn erfüllt. Ne? Also auch wenn es nur einer Person geholfen hat.
Kannst du ungefähr sagen, wie viele Views ihr auf den drei Plattformen oder auf den 4 Plattformen im Monat habt und wie viele aktive Follower?
Also im Monat zeigt, also man kann das über Meta und so ja anzeigen lassen. Da sind die Views sind ungefähr mit einem Plattform zusammen zwischen 25 und 30 Millionen.
So. Ja, krass.
Und also es war auch mal mehr, also Spitze waren glaube ich irgendwie, ich glaube sogar 62, 63 oder so. Mhm. Muss aber dazu sagen, dass die Kanäle so ein bisschen von mir umstrukturiert worden sind und wurden und auch immer noch werden, weil die Ziele andere sind. Also damals war es wirklich maximale Masse erreichen und heute ist, wie gesagt, hast du gerade schon gesagt, das Community-Gedanke noch viel, viel mehr im Vordergrund. Und das waren jetzt gerade 2 Fragen. Was hast du noch gefragt? Wie viel wir erreichen? Achso, wie viele aktive Follower?
Ja.
Boah, ich würde sagen, von der knapp 1 Million so 20-25% sind schon aktiv. Also das ist, ich glaube, Follower werden in der heutigen Zeit immer unwichtiger. Ich habe früher immer gesagt, hey, ich hoffe, ich habe mal große Kanäle. Jetzt habe ich große Kanäle, jetzt sage ich, jetzt ist es unwichtig. Also es ist nicht ganz unwichtig für den Trust, weil Leute gehen aufs Profil. Jeder kann heute eine Facebook-Werbung schalten und wenn er aufs Profil geht und da sind 10 Follower drauf, dann traut er der Seite nicht so, als wenn da 200.000 drauf sind. Und dementsprechend ist es aber für die Sichtbarkeit irrelevant. Ich habe letztens einen neuen Kanal gestartet. Da habe ich einfach nur, ich sag mal, ein paar lustige Memes und sowas gepostet und habe mit dem 4. Video über 300.000 Views hinbekommen, obwohl da keine Follower auf dem Account waren. Also Follower ist nicht gleichbedeutend mit, man hat eine gewisse Sichtbarkeit, aber natürlich mit Vertrauen.
Krass. Also wirklich, 25 bis 30 Millionen, das klingt für mich so absurd viel.
Ja.
Wie hast du das gepackt? Wie kamst du dazu?
Ich komme ursprünglich aus dem Strukturvertrieb. Hab 12 Jahre für einen größeren Strukturvertrieb gearbeitet und arbeiten müssen. Also die Kündigungsfrist hat sich nachher ein bisschen länger gezogen, als das eigentlich gedacht und abgesprochen war. Nichtsdestotrotz war für mich immer so ein Dorn im Auge. Also ich bin eine sehr introvertierte Person. Ne? Ist ja immer so. Normalerweise sind so diese klassischen Extrovertierten, die im Vertrieb durchstarten, die auch im Strukturvertrieb vor allem durchstarten, sehr, sehr gut. Und wer mich kennenlernt persönlich, weiß, okay, der kriegt eigentlich, also was heißt, der kriegt die Zähne nicht auseinander. Wenn ich erstmal grün bin mit diesen Menschen, dann schon, dann labere ich wahrscheinlich wie ein Wasserfall. Aber ich mag dieses oberflächliche, hey, das Wetter ist warm heute. Letztens waren wir auf einem Event, wo der eine im Aufzug sagt, ja, boah, heute ist echt heiß, ich glaube, ich gehe nicht raus. Ja, doch. Ah, aber nachher soll es auch Regen geben. Und da klinke ich mich nicht mit ein, weil das ist so, also da sage ich halt lieber nichts.
Verstanden,
und ja. Nachher ist es ja trotzdem im Strukturvertrieb, also habe ich es zumindest damals so gelernt, klar, man soll neue Leute einstellen, neue Partner aufbauen, hatte auch ein Büro mit in der Spitze 25 Partnern, aber das Ding war einfach, ich hatte keinen Bock, abends saufen gehen zu müssen. Mhm. Und um neue Leute kennenzulernen, egal ob Kunden oder Mitarbeiter, unabhängig davon, dass es mir eh schwer gefallen ist. Und dann habe ich ja gesagt, okay, über Social Media kann ich mehr Menschen erreichen und bin tatsächlich auch schon 2017, glaube ich, 16, 17, angefangen mit YouTube-Videos, dann noch mit IGTV. Ich war lange auf den falschen Plattformen unterwegs. Und irgendwann habe ich halt gesehen, dass dieses Kurzvideo-Format mega geht. Ja, und dann habe ich mich nochmal dazu entschlossen, nachdem ich 10-mal die Kanäle umbenannt habe, ich gehe da jetzt all in. Und das habe ich dann gemacht ab 2022. Und ja, dadurch hat das dann natürlich auch ein bisschen besser angefangen zu fruchten, weil in der Zeit, eigentlich war da schon fast dieser Mega-Peak wieder vorbei. Aber wo alle anderen Finfluencer, sage ich mal, die an dem Zeitpunkt schon voll den Vorsprung hatten, von der Größe her, ein Video am Tag gemacht haben, habe ich halt teilweise 4, in der Spitze 7 Videos am Tag gemacht und habe halt gesagt, okay, dann gehen wir da jetzt rein und ballern.
Das heißt, es war dann einfach, so doof es klingt, einfach auch irgendwo zum sagen, okay, scheiß auf alles andere links und rechts, das ist mein Weg und ich ziehe den jetzt durch.
Ja, also ich habe tatsächlich, also ich war 22, war ich noch voll dem Strukturvertrieb verschrieben und alles und auch meinem Team und habe allen gesagt, hey Leute, wir bauen die Kanäle zusammen auf. Und ich verteile die Kontakte, die reinkommen werden. Ich bin mir sicher, dass das funktioniert, weil das dritte Video oder so ging schon viral. Ich weiß noch, ich war auf dem Weg nach Dänemark. Meine Freundin hat das gepostet und dann hatte ich mich abends gefreut, dass dieses erste Kurzvideo 10.000 Aufrufe hatte. Das ging dann die ganze Woche weiter und dann hat es dann dazu geführt, dass wir Ende der Woche die ersten 10.000 Follower hatten auf TikTok. Also mit einem einzigen Video tatsächlich. Also ich habe weiter gepostet, aber mit dem Video ist es dann halt zustande gekommen. Und da habe ich gesagt, okay, wir gehen jetzt all in. Und ja, das war dann nachher zum einen auch der Anfang vom Ende im Strukturvertrieb, weil ich weiß nicht, kennst du den, also ist das hier so ein bisschen bekannt, wie das ist, dass man eine breite Verteilung braucht und so weiter, dass man da weiter befördert wird?
Ja.
Und bei mir war es einfach so, mir ist dann zu der Zeit einer meiner Bereiche weggebrochen und ich hatte dann aber die Wahl zwischen, okay, ich baue jetzt aus diesem potenziellen neuen Bereich wieder auf, dann fehlt aber Zeit für Social Media oder ich gehe all in Social Media. Habe mich dann für die Social-Media-Geschichte entschieden. Und ja, das hat dann nachher zu so ein paar mehr Schwierigkeiten geführt, weil ich sag mal so, wenn man Menschen den kleinen Finger gibt, dann wollen sie ganz schnell den ganzen Arm haben. Und das ist dann schwierig.
Absolut. Gibt's, also im Nachgang kannst du sagen, warum dieses Video so durch die Decke gegangen ist?
Ich habe damals, ich war nicht der Erste mit den Kurzvideos. Übrigens auch da, wenn Finfluencer sich hinstellen und sagen, die waren die Ersten in Deutschland und sowas. Es gibt Leute, die sagen, die sind CEO von Finanz-TikTok und was weiß ich. Bullshit, die ersten Leute, die damit angefangen haben, waren Amerikaner. Das waren die Amis, das war Erika Kuhlberg und so. Und die ersten Deutschen, ich lasse das mal Namen aus dem raus, die haben einfach stumpf diese amerikanischen Videos, jeder kennt dieses Nike-Video und sowas, stumpf einfach kopiert. Also, es ist wirklich so. Ja, und ich bin halt hergegangen und habe mir angeguckt, okay, was sind das für Videos? Ich habe die Themen natürlich auch behandelt, genauso wie Nike-Videos und sowas. Und habe aber geguckt, wie kann ich die Videos besser machen? Und ich war zum Beispiel einer der Ersten im deutschsprachigen Raum, im Finanzspace zumindest, der Untertitel hatte. Heute sagt man, Untertitel ist halt völlig normal. Mittlerweile kann man die automatisch erzeugen mit CapCut, Adobe und so.
Krank.
Und ich habe damals ich weiß gar nicht mehr, wie das Programm hieß, aber ich musste jeden Untertitel als eigenes Textfeld einfügen. Und ich habe tatsächlich an einem Kurzvideo 2 Stunden gesessen, nur dass die Untertitel da drin sind. Und das war, glaube ich, mit ein Part, weil das gab es halt zu dem Zeitpunkt in der Form noch nicht. Und das hat nochmal den Content ein bisschen anders aufbereitet. Ich habe erst alleine in die Kamera gesprochen und so. Das hat einfach dafür gesorgt, dass das, glaube ich, funktioniert hat. Ja.
Wie lange brauchst du heute für ein Kurzvideo?
Von der Idee bis zum Posten, wenn ich ganz schnell bin, 5 Minuten.
Krass, ja. Aber es ist ja auch so, Christian Wolf, ich weiß nicht, ob du den guten Mann kennst, More Nutrition, der sagt ja auch, er sitzt jeden Morgen 1,5 Stunden auf seinem Fahrrad zu Hause und guckt sich quasi an, was die Amis machen und überlegt dann, wie kann ich das auf meine Zielgruppe übertragen und damit quasi Sein Ziel ist viral gehen. Ich weiß nicht, ob in der Finanzbubble auch das Ziel immer sein muss, viral zu gehen. Oder ob es besser ist, quasi konstant immer Videos mit Mehrwert zu liefern. Aber er sagt, genauso funktioniert's. Und ich glaube, Christian Wolf hat auch eine Aussage getroffen. Man kann es menschlich von ihm halten, was man möchte, aber ich glaube, unternehmerisch ist er sehr, sehr stark. Er sagt, 100.000 Follower aufbauen auf Social Media ist nur Fleißarbeit. Würdest du das unterschreiben?
Hundertprozentig. Also ich habe die Passage von ihm tatsächlich auch gehört und es ist so. Also ich habe damals auch immer gesagt, es ist komplett schwierig, irgendwie in dem Bereich zu wachsen oder sowas. Mittlerweile, ich glaube, also selbst mein kleiner Account, den ich nur von mir persönlich habe, der hat 20.000 oder sowas. Wenn du da die Energie und Effort reinsteckst, ist Follower aufbauen tatsächlich in der heutigen Zeit in meinen Augen leichter denn je, auch Reichweite zu erzeugen. Wenn es natürlich danach kommt, jetzt kommst du gerade, was du gerade schon gesagt hast, ob das nochmal das Ziel sein sollte, im Finanzspace viral zu gehen oder nicht, kommst natürlich nachher dazu, was kriegst du davon nachher konvertiert, wenn du daraus jetzt zum Beispiel ein Business aufbauen möchtest. Ne? Also wie viel vertrauen dir die Leute wirklich? Und da ist rein Viralität nicht nur ein Faktor dazu.
Verstanden. Ganz doof formuliert, meine Social-Media-Accounts, vor allem LinkedIn ist bei mir das, was ich am meisten bespiele, ist aber nicht in erster Linie für den Endkunden, sondern meistens für die Branche. Also quasi, wie habe ich eine Sichtbarkeit in der Branche? Wenn ich jetzt sagen würde, Flo, ich möchte auf TikTok oder Insta, möchte ich loslegen für den Endkunde. Gibt es so 3 Tipps, die du mir jetzt an die Hand geben würdest, zum sagen, Benne, setz die Sachen um und du wirst in Zeitraum Y erfolgreich?
Ja, also gibt es genauso im B2B-Kontext bei LinkedIn als auch im B2C-Kontext. Es ist also der erste Punkt, und damit bin ich mit meinen Sachen immer gestartet, du musst dich auf die Seite des anderen Nutzers setzen. Mhm. So, das bedeutet, du musst dir die Frage stellen, okay, was ist jetzt wirklich für den anderen da drin? Es gibt jetzt Leute, die auch sehr große Reichweiten haben und auch viral gehen mit ihren Videos immer. Und wenn du halt aber erstmal 30 Sekunden in einem oder 20 Sekunden in einem 60-Sekunden-Videos erzählst, like meine Videos, folge mir, was auch immer, dann ist das eher abturnend, als dass das den Leuten hilft, dass die sagen, hey, cool, finde ich gut. Sicherlich, ne, habe ich diese Parts auch zeitweise in Videos drin gehabt, aber Social Media ändert sich ja auch sehr, sehr stark. Aber grundsätzlich, erster Tipp ist Mehrwert für den anderen. Und zwar so kurz wie möglich, aber so viel wie notwendig. Mhm. Es gibt auch Leute, die fangen mit Social Media an, die sagen, ja, es ist total dumm, dass Leute noch so viel Steuern zahlen als einzelne Unternehmen. Dabei können sie doch auch viel mehr sparen und dann haben sie auch viel mehr Geld für sich. Und Bob endet das Video. Und ich denke mir so, das ist mir jetzt eigentlich verarschen. Du kannst doch jetzt nicht das Feld anzünden und dann einfach sagen, jetzt ja, tschüss. Und dann am schlimmsten noch, dann am Ende, und wenn du wissen willst, wie das geht, folge mir. Sag doch jetzt, wie es ist. Und wenn ich das Mehrwert, weil du musst dir überlegen, es dauert 2 Stunden online, dass du Vertrauen zu jemandem aufbaust.
Was bedeutet 2 Stunden online?
Du musst 2 Stunden Minimum Zeit mit ihm verbringen und im besten Fall Zeit, dass er Mehrwert in deiner, also in der Zusammenarbeit mit, also in der Zeit, wo er mit dir zusammen ist, quasi sieht. Okay. Warum hat ein Montana Black so eine riesige Reichweite? Warum hat er so eine große Community? Warum hat er so viele Fans?
Ja, weil er 7 Stunden am Tag streamt und die Leute Zeit mit ihm verbringen.
Und das über Jahre, Jahrzehnte. Also wie krass ist das, wenn du hier jeden Tag 7 Stunden live bist? Ich war mal, wenn öfters mal eine Stunde, 1,5 Stunden live oder so und weiß, wie durch ich danach bin. Aber mach das mal über Jahre, jede Nacht. Krank. Und das, dann haben die Leute ne, dieses Bindungsgefühl. Und wenn du natürlich jetzt Kurzvideos machst, zum Beispiel, das ist dann der zweite Punkt, also Mehrwert. Der zweite Punkt ist Kontinuität. Also viele fangen damit an und denken sich nach einem Monat, ja, funktioniert ja nicht. Ich habe in den letzten 3,5 Jahren über 10.000 Kurzvideos produziert. Teilweise produzieren lassen. Na, dann brauchst du brauchst eine ganz andere Masse, dass du halt die, also viele unterschätzen halt die Zeit, die es dauert, eine richtig krasse Personal Brand über Kurzvideos und sowas aufzubauen. Und deswegen Kontinuität. Und wenn sich viele dabei überladen fühlen, weil viele sagen immer so, wie viel muss ich denn posten? Ich sage optimalerweise 3-mal am Tag.
Krass.
Und sagen, ja, ich mache 3-mal die Woche. Ein bisschen wenig.
Es ist aber halt auch so, wenn ich jetzt sagen würde, ich laufe jetzt los, ich habe Bock drauf, ich habe Spaß dran, vor der Kamera zu stehen, ich kann die technische Umsetzung, wo kriege ich meinen Content her?
Also Fragen, also letztendlich, du hast mich eben gefragt, was Grund war, dass ich auch so schnell gewachsen bin. Mhm. Dadurch, dass ich über 10 Jahre zum Zeitpunkt schon in der Finanzbranche gearbeitet habe, wusste ich ja auch durch die ganzen Beratungen, wie die Leute reden. Das bedeutet, Marketing ist immer, wenn du mit Raoul Plieker, das ist ein sehr großer Marketer im Online-Marketing-Bereich, zusammen sagt er immer, sprich die Sprache der Zielgruppe. In dem Moment, wo du 10, 20 Jahre in einem Job schon drin bist, sprichst du die Sprache der Zielgruppe, weil du nur mit deiner Zielgruppe ja zu tun hast. Und jetzt habe ich gerade, was hast du nochmal gefragt? Sorry.
Woher ich mein Content bekomme.
Okay, genau.
Und dann, wie du an Content kommst.
Ja. Genau, dann, und dann weißt du ja logischerweise auch, ne, wenn du die Sprache der Zielgruppe sprichst, was haben die für Probleme? Und jedes Problem ist quasi ein Content-Piece. Ich sage immer, also ich mache das immer so als Beispiel. Ich rede immer von Meilensteinziel. Also wenn du jetzt ein übergeordnetes Ziel hast, sagen wir erstmal abnehmen, dass wir mal ganz plakativ sind. Das geht im Finanzspace genauso. Dann weißt du, du musst dein Training richtig haben, dann musst du deine Ernährung richtig haben und du musst vielleicht noch keine, irgendwelche anderen Gewohnheiten haben, wie du dich nochmal im Alltag bewegst oder so. Und jetzt ist ja bei jedem Ernährungsthema ein Rezept, ist ein Content-Piece. Eine Trainingsübung ist ein Content-Piece.
Ja.
Eine Info zu einem Trainingsvideo ist ein Content-Piece. Deswegen macht Christian Wolf zum Beispiel viele Rezeptsachen. Ist halt ein Content-Piece, wenn du es runterknallst. Und das ist nachher auch jetzt hier das Thema, dass man natürlich guckt, okay, welche Kategorie treffe ich jetzt an Content? Also Viralität zum Beispiel oder wirklich Nutzen für den User? Mhm. Ne, also wie schaffe ich es, mehr Geld zu haben? Wie lege ich Geld für meine Kinder an? Und letztendlich, heute gibt es sogar die künstliche Intelligenz, die gab es vor 3,5 Jahren noch nicht, als ich angefangen habe. Gibst einen Prompt ein, gib mir die 100 häufigsten Probleme für meine Zielgruppe, setz deine Zielgruppe ein und sag mir, welche 100 Kurzvideos ich dazu machen kann. Da hast du Ideen ohne Ende.
Klingt fair.
Also es hört nicht auf. Es hört nicht auf mit Ideen.
Doofe Frage. Kann es sein, dass ganz viele, inklusive mir zum Beispiel, Sachen immer denken, sie müssen viel zu viel komplizierten Content machen und manchmal gar nicht die einfachen Sachen, die den Kunde betreffen, lösen möchten?
Das Thema Content-Burnout oder Creator-Burnout ist tatsächlich ein großes Thema. Und je mehr man sich darum Gedanken macht, desto komplizierter wird das Ganze. Und desto mehr findet man sich in diesem Kreis, dass man denkt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und das hilft. Und du hast es eben mit Christian Wolf gesagt, er macht das am Anfang, dass er sich morgens aufs Rad setzt. Und ich habe in der Zeit, wo ich 4 Videos am Tag gemacht habe, auch die ersten 2 Stunden vom Tag nichts anderes gemacht, als gesagt, okay, welche 4 Themen mache ich heute? Welche 4 Probleme löse ich heute mit meinen Videos? Weil nachher geht es in dem Video nichts anderes, wenn du Educational Content machst, geht es nichts darum, als dass du Probleme löst. Mhm. Und dann skriptest du dir das im Idealfall runter und hast deine 4 Videos für den Tag oder ein Video für den Tag, was auch immer. Und irgendwann wirst du da besser drin, dass ich kann mich jetzt hinsetzen und 60 Videos durchgehen. Dann habe ich die nächsten 2 Monate, wenn ich jeden Tag ein Video mache, mein Content für am Start als Beispiel. Ne? Also das ist einfach, ist eine Gewohnheitssache. Man darf es natürlich nicht überkomplizieren, klar.
Wer ist deine Zielgruppe?
Dadurch, dass, also ich würde mal sagen, Leute, die so zwischen 30 und 40 Jahre alt sind, hauptsächlich, und sich mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzen.
Also tatsächlich gar nicht 14 ist doofes Beispiel, 18 bis 25 Berufsstarter, sondern wirklich die, wo man sagen muss, hey, ihr habt 10 Jahre verpasst, jetzt müsst ihr Gas geben.
Genau, also mein Account ist, also ich habe die Accounts ja nicht aufgebaut aus dem Prämisse raus, ich will die und die Zielgruppe nur haben, sondern ziemlich, ich will einfach viel Reichweite haben. Das war so mit die erste Taktik der ersten Jahre. Mhm. Und daraus hat sich halt entwickelt, dass die meisten Leute, die mir folgen, die sind zwischen 25 und 45. Das ist so der Hauptteil. Ich würde sagen, das sind so über 50%. Und der Rest verteilt sich dann tatsächlich auch an Leute 45 bis 55 und dann darunter auch 18 bis 25, sowas, ja.
Das ist zum Beispiel,
du
zuerst.
Also die Zielgruppe ist einfach daraus gewachsen, dass ich jetzt sage, okay, wem kann ich jetzt am meisten helfen? So, und das ist halt de facto auch so klar, man sagt immer auf die jungen Leute, ich wurde früher auch gedrillt im Finanzvertrieb, logischerweise, weil je jünger die Kunden, desto höher die Bewertungssumme, desto eher werde ich befördert. So, heute weiß ich aber, dass es halt total dumm ist, weil junge Leute sich da viel weniger mit auseinandersetzen wollen. Wenn ich da eine 37-Jährige habe, die weiß, okay, ich habe ein Problem meiner Altersvorsorge, der muss ich das nicht noch erzählen, weil sie weiß das und will das ja auch lösen. Und dementsprechend finde ich das viel, also was edukativer, ich finde es halt viel schöner, Leuten zu helfen, die schon ein Problem haben, als denen erstmal das Problem einzureden.
Ich verstehe völlig, was du meinst. Und es ist ja im Zweifel auch so, ich merke das bei mir, meine Kunden waren durch das, dass viele aus dem Sport kommen, relativ jung immer. Also ich hatte jetzt eine Auswertung wieder, wir haben irgendwie 24,6 Jahre im Schnitt. Was passiert? Ein 24,6-Jähriger hat halt im Zweifel noch keine Familie, keine Kinder, kein Haus, kein Gewerbe. Bedeutet, allein der Sachbestand, den ich mir aufgebaut habe, ist deutlich kleiner, wie wenn ich jetzt die 5% von mir nehme, die 35 oder 40 plus sind. Weil da brauchst du dann halt mal da gibt es ein Gebäude, da gibt es einen Rechtsschutz, da macht er sich selbstständig, dann hat er 3 Kinder, die noch, also du hast ja eine ganz andere Spielwiese, auf der du dich befindest, da verstehe ich das komplett, dass du sagst, ältere Klientel mit einem größeren Geldbeutel und höheren Risiken sind lukrativer.
Man muss auch mal, also ich weiß nicht, wieso ich den Switch damals nicht gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wann diese Bewertungssummenmaximierung auf Laufzeit kam. Als ich damals 2012 gestartet bin, gab es das noch nicht. Das weiß ich. Das wurde dann irgendwann eingeführt, 2015. Und die meisten sind ja auf 40 oder 35 Jahre sogar begrenzt. Und wenn man jetzt mal so überlegt, es macht halt eigentlich gar keinen Sinn, einen 22-Jährigen zu beraten. Weil ein 32-Jähriger, ja, den kriegst du vielleicht nicht mehr so leicht BU versichert, wenn er Vorerkrankungen hatte. Aber wenn das eh auf 35 Jahre maximiert ist, also...
Rein unternehmerisch. Und das meinen wir jetzt, ich weiß, wie du es meinst, aber ich sag's nochmal, da geht es gar nicht nur darum, dass man sagt, man muss das Ganze immer maximieren, aber ich verstehe 100%, was du meinst, dass du sagst, es macht monetär keinen Unterschied und ist tatsächlich, so doof es klingt, wenn man in Bewertungssummen rechnet, je früher man jemand versichert, auch ein bisschen verschwendete Provision. Und das ist, ich sag's nochmal, nicht der Hauptgrund unserer Beratung, aber gehört zur Wahrheit auch dazu.
Ich sehe das tatsächlich noch aus einem anderen Aspekt, und zwar, wie schnell schmeißt ein Junge, also wir beraten auch junge Leute, ne? Also ich habe auch junge Follower, die fragen uns auch und werden auch natürlich beraten, logischerweise. Aber wie oft schmeißt ein 22-Jähriger nochmal um, hey, ich studiere nochmal, ich lerne nochmal um, was auch immer, oder ich lasse mich nochmal von meinem neuen besten Freund beraten. Und dann hat er ja auch nachher, ist es ja auch für den Kunden beschissener. So, klar. Wenn er dreimal die Altersvorsorge wechselt von 22 bis 33, dann hat er ja 9 Jahre lang Abschlussprovision oder 10 Jahre lang Abschlussprovision bezahlt. Also wenn er sich halt einmal, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, wenn er mit 22 anfängt und dann durchspart, dass er mehr davon hat.
Geil,
aber absolut. Was ist denn die Praxis, ne?
Ja, nee, also ich sag das auch zu ganz vielen Kunden, wenn der jetzt ein 30-Jähriger bei mir sitzt. Dann, und die sind immer ganz schockiert oftmals, wenn ich jetzt sage, wir lassen die Haftpflicht so, wie sie ist, oder ich sage ihm, ich würde die Haftpflicht gern umstellen, weil ich mich bei dem Prozess wohler fühle, hat aber nichts damit zu tun, dass deine Police gut oder schlecht war, sondern einfach nur, dass es für mich, für mein Arbeiten deutlich einfacher ist. Und dann gucken sie mich alle mit ganz großen Augen immer an, weil es ist halt leider so, dass viele gewöhnt sind, die sind mit 18, sind sie beim Berater von ihrer Sparkasse gewesen, weil die Eltern da sind. Mit 23, ein Strukturvertrieb, der ihn im Studium anspricht, und mit 27 macht es der beste Kumpel da noch, und mit 35 ja. Landen sie beim Versicherungsmakler. Und ganz oft war ja leider so, alles was davor ist, kacke, nur ich mach's jetzt richtig. Und wenn der Kunde dann 5-mal gehört hat, dass alles bisher kacke ist, verliert er logischerweise auch vollständig das Vertrauen in diese Branche, weil wir uns ja gegenseitig da damit kaputt machen.
Ja, auch ne, also ich glaube nachher, aus dem Strukturvertrieb lernt man natürlich auch auf junge Leute zuzugehen, weil einen 33-Jährigen stellst du nicht mehr so schnell ein wie einen 23-Jährigen. Ich glaube, das ist eher so die Motivation dahinter, absolut, die Kunden als Partner zu gewinnen. Und ja, ich glaube, dass dieses Thema andere schlecht machen. Ich meine, ich bin damit so aufgewachsen. Alles andere außer da, wo ich gearbeitet habe, ist doof. So war so die Devise. Mittlerweile habe ich diese Scheuklappen zum Glück nicht mehr auf. Und finde es natürlich sehr schade, so gedrillt zu werden in die Richtung, weil ich viele Sachen sehe. Ich meine, selber ganz offen, meine eigene Kfz-Versicherung läuft nicht bei mir. Die läuft hier bei einer Versicherung im Ort, weil ich da preislich auch nicht rankomme. Warum soll ich denn jetzt dem Kunden sagen, mach das bei mir, obwohl das teurer ist? Das ist halt dumm. Also, wäre das Beste für den Kunden.
Ich verstehe, was du meinst. Und auch wichtig nochmal zu sagen, ich glaube, der Status ist gar nicht immer das Allerentscheidende. Also, ob AO, Strukturvertrieb oder Makler, sagen wir es einfach mal, ein sehr bemühter und guter Strukturvertriebler oder AOler ist viel, viel mehr wert wie ein durchschnittlicher Makler. Also ich glaube, es kommt da ganz oft auf die Person an, wie viel Bock die hat, mit dir zusammenzuarbeiten, und dass, wenn es mal brennt, dass derjenige da ist. Also wir hatten bei uns riesen Unwetter vor 3 Jahren, und da stand der Allianzvertreter bei meinem Nachbar tatsächlich quasi in der Haustür und hat alles, was die aus dem Keller rausgetragen haben, hat er aufgeschrieben und quasi schon eine Erstschätzung gemacht, was es an Wert hatte. Und der war an diesen Tagen, sagt er, der war fast die ganze Woche unterwegs bei irgendwelchen Kunden, um eben Sachen mit dem Kunde zu dokumentieren. Wo ich dann sage, boah, Riesenleistung, einfach weil dem war das wichtig, da vor Ort zu sein und Gas zu geben. Daher glaube ich, Status zweitrangig, muss nachher für einen Kunden passen, und wenn es klopft, dann muss derjenige da sein.
Ja, definitiv. Ganz richtiger Punkt.
Für mich noch wichtig, jetzt ist es ja einfach so, jetzt haben wir eine unfassbare Reichweite. Das heißt, Ziel ist ja, so doof es auch klingt, weil du auch Unternehmer bist, kommen da Leads dabei raus. Berätst du noch selber oder bist du quasi nur der Community-Manager / Gesicht von deiner Firma? Oder wie funktioniert das bei euch?
Ja, also aktuell ist es so, dass ich nur noch im engen Kreis selber berate, so vereinzelt mal, um nochmal wieder in den Prozessen drin zu sein. Tatsächlich juckt es mich ein bisschen, weil ich eigentlich jetzt genau das geschafft habe, was ich aber wollte, dass sich Leute bei mir melden und ich die eigentlich nur abberaten müsste. Dadurch, dass aber der Umfang, also wenn ich jetzt das mal öffne, wenn ich eine Story mache und so, da melden sich so viele Leute, das kann ich selber nicht selber alleine bedienen. Und dementsprechend ist es einfach so, dass wir mit Maklern gerade arbeiten, die, wo wir einen Split haben, wo die einfach sagen, hey, okay, die machen quasi ihren Laptop auf, kriegen die Termine in den Kalender gelegt und beraten einfach nur. Und wir stellen dafür, ja, deren Kalender voll und gucken natürlich dann da auch, weil das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die Menschen passen, dass halt der Kunde wirklich vorne steht und nicht der maximale Umsatz, also wirklich Beratung, anstatt jetzt einfach nur knallharten Vertrieb zu machen, weil ich glaube, das ist langfristig besser. Und ja, das ist quasi nachher das Modell. Also ich bin nur noch in der engen Beratung wirklich selber tätig. Es ist halt dementsprechend auch ein bisschen schade, weil du kriegst halt dadurch, dass du, wenn du halt mehr Follower hast, so bescheuert das ist, ich bin der gleiche Mensch wie vor 3 Jahren, aber du kriegst einen Hochstatus auch bei den Leuten. So, das heißt, Leute, die früher nicht von mir beraten werden wollten, als ich die angesprochen habe, als ich noch im Strukturvertrieb war, kommen heute auf mich zu und wollen dann von mir beraten werden, obwohl sie damals nicht wollten. Und dementsprechend wird das natürlich den Job weitermachen, aber oder einfacher machen, aber ich muss, glaube ich, einfach noch wieder weiterlaufen. Und,
verstanden.
Ja.
Krass. Ich bin nachhaltig beeindruckt. 25 bis 30 Millionen im Schnitt finde ich gestört. Ich wollte aber noch eine Frage zu den Maklern, denen ihr die Leads gibt, stellen. Gibt ihr dann quasi die Prozesse vor? Also sagt ihr, hey, guck mal, das ist unser Schema, wie wir das gerne beraten hätten? Oder ist da jeder Freestyle?
Nee, also dadurch, dass ich natürlich, also ich war 2023, war ich bei einem großen Verkaufstrainer auf der Marketingoffensive, wo ich auch mit ihm gesprochen habe, in dem Bereich, ich war in so einem VIP-Kram da, da konnte man auch mit ihm reden. Ich denke, wir wissen, über wen wir reden.
Ja.
Und er sagte mir so, hey, du Finanzdienstleistung, dreckiges Geschäft, Stornohaftung, verkauf einfach die Leads und Abfahrt, dann hast du damit nichts zu tun. Und genau das ist das, was ich halt eben nicht wollte, weil sobald ich stehe ja für meinen Namen, für mein Gesicht. Und wenn ich jetzt einfach in Kontakt nehmen würde und würde ihn einfach auf irgendeine Plattform stellen und irgendeiner berät ihn, wie er will, dann heißt es nachher, der hat mir den empfohlen, aber der hat dem, keine Ahnung, der verdient 2 netto und man tackert den 400 € Flexpolice an den Hacken und kein Depot dafür. Finde ich halt schwierig. Jetzt kann man sagen, ja, der muss ja sein Altersvorsorgeproblem lösen, ne? Theorie und Praxis.
Ja, irgendwie.
Was ich meine. Und dementsprechend kontrollieren wir das schon sehr, sehr stark, dass die Prozesse sauber sind und dass die Leute sich da an gewisse Vorgaben halten. Also die Leute sind natürlich frei in dem, wie sie beraten und was sie vermitteln. Klar, mit Präsentationen und sowas, was die Leute durchgehen. Da will ich dem Makler auch nicht seine Freiheit nehmen, weil nachher arbeite ich halt mit selbstständigen Maklern zusammen, weil die halt eben selbstständig sind. Und dann sollen sie auch selber ihren Kram mit dazugeben, auch Verbesserungen mit reingeben. Das ist jetzt nicht so stumpf von oben, so muss es und anders darfst du nicht. Aber es gibt natürlich einfach gewisse Leitplanken.
Das wäre das Wort, das ich auch gerade nennen wollte. Ihr gebt quasi so ein bisschen Leitplanken vor. Weil,
genau.
Sind wir ehrlich, es ist ja bei vielen Tarifen einfach auch so, nimm die 20 Besten dieser Marke bei einer Haftpflicht, greif in das Premium-Paket, dann unterscheiden die sich um ein Müh. Aber ich glaube immer dran, es ist nachher völlig egal, welcher Anbieter da draufsteht, solange es ein Premium-Tarif ist und man es nicht über den Preis verkauft hat.
Ja, wir haben so ein bisschen, das Modell geht halt ein bisschen weiter. Ich nenne das so ein bisschen Franchise-Modell. Kannst dir vorstellen, es gibt ja auch Leute, die ihre eigene Marke schon haben und sagen, hey, ich will gerne nach dem und dem Konzept, Kunde steht auch im Vordergrund. Ich habe jetzt hier auch schon meinen Instagram-Kanal, aber ich komme nicht aus dem Quark. Und da gehen wir natürlich auch Kooperationen, dass die quasi wie so eine Art Franchise unter uns gedockt werden. Dass man einfach sagt, okay, wie findet man einen gewissen Mittelweg? Dann geben die natürlich auch nicht so viel oder den Satz ab, den jetzt einfach nur ein Makler abgibt, der bei uns nur berät, sag ich mal. Und gibt es ja auch, weil nachher ist einfach das Gesamtbild größer und man kann auch mehr Menschen helfen, als wenn man irgendwie alleine durch die Gegend läuft. Ja.
Finde ich cool. Große Frage zum Schluss, gerade auch vielleicht in Bezug darauf, was dein 5-Jahres-Plan ist. Wie geht's bei dir weiter? Was ist dein unternehmerisches Ziel jetzt?
Das unternehmerische Ziel ist jetzt gerade, weil ich jetzt mal seit ein paar Monaten aufgrund der langen Kündigungsfrist aus dem Strukturvertrieb raus bin, das erstmal jetzt so in Fahrwasser zu bringen, dass man sagen kann, okay, wir sind auch jetzt in einem gewissen Bewertungsbereich, wo man sagt, hey, das wird jetzt ernster genommen. Also wir wissen alle, der Sales-Prozess ist immer etwas länger bei Beratung und darunter dann einfach die nächsten, Unterorganisationen aufzubauen. Wir haben Einer, die mit sich mit Reiten befasst zum Beispiel, also wo wir jetzt auch schon einen kleineren Instagram-Kanal haben mit ein paar 10.000 Followern, den wir da drunter docken und so und da einfach die nächsten Organisationen aufbauen, weil dahinter Menschen stehen, die, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Vision, eine Vision haben, wo die sagen, hey, die passt in deine Gesamtvision mit rein, Flo. Ich will die aber nur, ich will ein Teil davon sein mit dem und dem Thema und jetzt da die nächsten Sachen aufzubauen und da Step by Step in alle Bereiche ja, vorzustoßen. Ja.
Ist es denn quasi eine marketingmäßige Unterstützung, unternehmerisch oder rein auf Versicherungsvermittlung?
Sowohl als auch. Also das betrifft alle Sachen. Also ich glaube, dass nachher Tipps sind, wie die Kanäle größer werden, ne, so als logisch, aber auch unternehmerische Sachen und auch Zielgruppendefinition, Prozesse, weil wir ganz viel automatisieren. Ich sage immer so schön, unser CRM ist ein CRM auf Steroide. Ne, also das sind Sachen, geisteskrank. Also du musst dir vorstellen, der Vermittler geht ins CRM rein und sagt danach nach dem digitalen Gespräch einfach nur noch, was gewesen ist, gibt ein Notizen, dass du alles so schön chronologisch hast. Und danach, wenn er Folgetermin gelegt hat, geht alles automatisiert, ob das die WhatsApp-Nachrichten für Terminerinnerungen sind, ob der User seine Cloud bekommt. Also der kriegt automatisch eine E-Mail, wo er den Cloud-Link hat, wo er seine Sachen sicher ablegen kann und so weiter. Und wenn der Kunde irgendwann nicht mehr beraten werden möchte, warum auch immer, weil das abbricht im Prozess, wird dieser Ordner wieder gelöscht, automatisiert. Also es ist halt wirklich so, dass der Berater wirklich fast nur noch denken muss. Und dementsprechend, glaube ich, ist das so ein Thema, das wir halt bei diesen ganzen Unterorganisationen mit reinbringen können, um Prozesse schlanker zu machen, kosteneffizienter zu machen.
Sind wir ehrlich, und Prozesse, wenn das funktioniert, dann geht's ab.
Ja, allein schon durch die Automatisierung heutzutage. Es ist Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, als große Organisation hast du einfach, du hast Vorteile, weil wir kaufen was ein, was die einzelne Vermittler, Makler, was auch immer, ein Tausender im Monat kosten würde, was dann bei uns mit drin ist. Mhm. Ist einfach, nutzt es einfach mit. Es ist für dich quasi for free. Mhm. So hat er nachher bessere Prozesse, kann mehr Kunden beraten, mehr Umsatz machen und hat unterm Strich nachher noch mehr, obwohl er vielleicht ein bisschen von seinem Gesamtumsatz abgibt.
Ist ja wie so oft, 50% von ganz viel ist besser als 100% von sehr wenig.
Genau. Ja. Korrekt.
Grandios. Ich bin nachhaltig beeindruckt und aber auch fertig mit meinen Fragen.
Sehr geil. Ich stecke in diese Dreiviertelstunde um.
Das ist brutal. Hast du noch Fragen an dich selber, worüber du reden möchtest, Flo?
Nee, tatsächlich nicht. Wenn es für euch passt. Und ich hoffe, dass hier, auch wenn wir gar nicht so viel, ich habe gedacht, wir reden tatsächlich ein bisschen mehr über das Marketing auch. Mhm. Mehr Tipps für die Leute. Aber alles gut. Ich hoffe, dass da welche was raus mitnehmen konnten. Und daraus was gelernt haben.
Es war tatsächlich so, die Dreiviertelstunde ging brutal schnell rum. Ich würde aber sagen, vielleicht haben wir irgendwann nochmal die Zeit und machen eine zweite Folge, wo es dann nochmal deutlich mehr ins Marketing geht.
Du, super gerne. Ich bin da immer bereit und offen für.
Nee, cool. Flo, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank. Cool, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Immer gerne. Makler und Vermittler Podcast, over and out.